Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Willkommen zu den Tagesthemen am späten Abend. Für den Sport ist Okka Gundel bei mir.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Und wir beginnen mit einer Geiselnahme, so bezeichnet es die Polizei jetzt. Ein Mann ist am Abend mit seinem Auto auf das Vorfeld des Hamburger Flughafens gefahren. In dem Fahrzeug befindet sich offenbar ein 4-jähriges Kind und der Mann ist bewaffnet. Der Flugverkehr wurde sofort eingestellt. Johannes Jolmes ist am Flughafen in Hamburg. Johannes, was ist genau über diesen Mann und sein Motiv bekannt?
Also es soll sich wohl um einen 35-jährigen Mann aus dem Umland von Hamburg handeln, der um 8 Uhr hier hinter mir durch das Nordtor, durch eine Schranke gefahren ist, dabei zweimal auch in die Luft geschossen haben soll und auch zwei Molotow-ähnliche Gegenstände geworfen haben soll. Und er steht jetzt hier auf dem Vorfeld. Die Polizei ist wohl mit ihm auch in Kontakt, redet auch mit ihm. Und das ist der Polizei sehr wichtig, weil nämlich, das werten sie als gutes Zeichen, weil er natürlich auch sein 4-jähriges Kind noch mit dem Auto hat. Und das, sagte die Polizei gerade, ist gerade die höchste Priorität, dass dem Kind nichts passiert.
Johannes, nun konnte das Auto offenbar ohne größere Hindernisse auf das Vorfeld fahren. Wie ist das auf einem Hochsicherheitsgelände überhaupt möglich?
Naja, diese Frage stellt man sich natürlich jetzt hier in Hamburg. Vielleicht erinnert man sich ja, vor knapp ein paar Monaten ist ja auch die letzte Generation, die durch den Zaun auf das Vorfeld gekommen und hat dort den Flugverkehr lahmgelegt. Da werden sich natürlich jetzt in den nächsten Wochen oder nächsten Tagen viele Fragen an den Hamburger Flughafen stellen. Wie konnte jemand hier durch eine Schranke auf das Vorfeld kommen und hier so massiv auch den Verkehr stören? Also der Terminals sind geräumt, der Flugverkehr ist eingestellt. Das sind natürlich Fragen, die der Hamburger Flughafen in den nächsten Tagen dann beantworten muss. Weil man hat ja eigentlich gesagt, man wollte nach diesem Vorfall mit der letzten Generation die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen. Das hat offensichtlich nicht geklappt.
Johannes Jolmes, vielen Dank für diesen Moment, für diese Informationen. Dankeschön. Israel setzt seine Angriffe im Gazastreifen fort, obwohl die Rufe nach einer Feuerpause immer lauter werden. Nachdem gestern bei einem israelischen Angriff in Gaza auch ein Krankenwagen getroffen wurde, hat die Hamas heute die Ausreisen aus dem Gazastreifen vorerst gestoppt. Den Angriff erklärte das israelische Militär damit, dass auch Terroristen der Hamas diesen Krankentransport für ihre Zwecke missbraucht hätten. All das wird auch beobachtet von arabischen Israelis. Das sind von insgesamt etwa 9 Millionen Einwohnern Israels immerhin rund 20%. Und es macht Hoffnung, dass es Orte gibt, an denen ein friedliches Miteinander durchaus möglich scheint. Wie in Jaffa, im Süden von Tel Aviv. Oliver Feldfort.
Sie nennen sich selbst die Wächter von Jaffa. Jüdische und arabische Israelis wollen gemeinsam Präsenz zeigen. Ansprechbar sein in ihrer so alten Stadt, in der schon immer alle zusammengelebt haben. Die Botschaft des Muslim Amir Badran und seiner Mitstreiter: Ohne Rassismus, Jaffa gehört uns allen. Wir wollen den Menschen Hoffnung geben. Wir sagen zusammen, Juden und Muslime, wir können es anders machen. Wir sprechen nicht die Sprache der Gewalt, wir sprechen die Sprache der Hoffnung. Eigentlich ist die Altstadt von Jaffa ein Ausgehviertel für Juden und Muslime. Doch jetzt geht die Angst um, das Vertrauen bröckelt. Viele Bars und Restaurants sind geschlossen. Mike ist jüdischer Israeli, er hält dagegen. Die Muslime in Jaffa sind geschockt von den Ereignissen und sie haben Angst, was hier deswegen noch geschehen könnte. Denn wir leben eigentlich hier in Frieden miteinander. Auch Bilal, arabischer Israeli, hält sein Fish and Chips-Lokal hier in Jaffa offen. Es gehe darum, die Stadt nicht der Furcht zu überlassen. Ich habe geöffnet, damit wir Leben in die Stadt bringen und diejenigen, die zu Hause am Fernseher sitzen und Angst haben, rauskommen. Die Wächter von Jaffa bieten eine 24-Stunden-Notrufnummer. Psychologische Hilfe organisieren sie auch, wenn nötig. Sie geben ihre gemeinsame Stadt nicht auf. Ich hoffe wirklich, dass unsere jüdisch-muslimische Gemeinschaft in Jaffa es hier vor Ort schaffen wird, Nachbarn und Freunde zu bleiben. dass wir am Tag danach wieder mehr Kraft bekommen. Auf diesen Tag danach setzen sie in Jaffa, dann, wenn dieser Krieg endlich vorbei ist.
Tja, Oliver Feldwort in Tel Aviv. Am Tag danach isst man ja noch nicht. Heute gingen die Kämpfe den ganzen Tag weiter. Israel hat erklärt, gestern einen Krankenwagen in Gaza angegriffen zu haben. Denn darin sollen auch Terroristen der Hamas gewesen sein. Was wissen Sie darüber?
Wir wissen, dass der Krankenwagen direkt vor dem Al-Shifa-Krankenhaus gestanden hat in Gaza-Stadt. Die israelische Armee behauptet, und es gibt auch andere Quellen, dass unter diesem Krankenhaus in Gaza-Stadt die Kommandozentrale der Hamas verbunkert liegt, die sich genau solche Gebäude offenbar suchen, um möglichst Schutz zu finden. Wer jetzt diesen Krankenwagen genutzt hat, ob jetzt Verletzte zum ägyptischen Grenzort gefahren werden sollten oder ob es doch Kämpfer waren, die mit Waffen unterwegs waren, was es durchaus in der Vergangenheit gegeben hat. Wir können es nicht unabhängig überprüfen. Es gibt die eine Meinung, es gibt die andere Meinung. Ich fürchte, wir werden die Wahrheit an der Stelle nicht erfahren.
Die Hamas behauptet, nach den israelischen Luftangriffen würden nun mehr als 60 israelische Geiseln vermisst. Wie glaubwürdig ist das?
Das ist auch wieder mit Vorsicht zu genießen natürlich. Wir wissen, dass es 241 Geiseln sind. Das ist die aktuelle Zahl der israelischen Armee. Wenn jetzt welche vermisst gemeldet werden von der Hamas, ist das natürlich auch etwas, womit die Hamas potenziell Druck machen kann. Sie sagen, 23 von denen, 60 seien verschüttet worden. Es ist natürlich eine Zahl, die Druck machen soll, auch in der israelischen Gesellschaft. Die Angehörigen der Geiseln sind politisch sehr aktiv in diesem Land. Sie machen Veranstaltungen, Demonstrationen, machen auf sich aufmerksam, fordern, dass die Regierung ihre Angehörigen lebend zurückbringen muss. Und es ist sicherlich auch eine Zahl und eine Aussage, die in diese Richtung zielt. Aber auch da können wir letztendlich nicht genau sagen, ob die Zahl stimmt, ob sie nur ein Politikum ist. Wir werden abwarten müssen.
Vielen Dank, Oliver Feldwort, für diese Einschätzung. Danke nach Tel Aviv. Russland feiert heute am 4. November den Tag der Einheit des Volkes. Er soll erinnern an die Befreiung Moskaus von polnisch-litauischer Besatzung 1612. Und es gibt Russen, denen die Bedeutung des Feiertags nicht recht geläufig ist, wurde er doch erst 2005 eingeführt. Der Tag der Einheit des Volkes steht für ein neues russisches Selbstverständnis und man kommt nicht umhin, einen Widerspruch zu entdecken. Wie lässt sich die Befreiung von Fremdherrschaft feiern, während man selbst gerade einen souveränen Staat überfällt? Und trotzdem lassen sich in Moskau tausende Besucher von einer nationalen Ausstellung zum Feiertag begeistern. Ina Ruck.
Russland, mehr braucht es nicht als Titel für die neue Mega-Ausstellung in Moskau. Heute ist Eröffnung, der Andrang riesig. Es geht durch einen langen Tunnel, der ein virtuelles Russland zeigt oder besser eine virtuelle Wunschwelt. Traditionelle Familien, Hochtechnologie, ein hypermodernes Land. Eine Welt, in der Russlands massive Probleme nicht vorkommen. Am Ende des Tunnels taucht der Mann auf, dem das Volk, so die Message, die schöne neue Welt zu verdanken hat. Das neue Russland. Wer rauskommt, ist überwältigt. Wir sind stolz auf unser Russland, auf unsere Welt, auf uns, dass wir in Russland leben. Sie haben das toll gemacht. Danke an alle dafür, vor allem unserem Präsidenten. Wir lieben unser Russland, unsere Heimat. Wir sind Russen. Dies alles dürfte wohl der Beginn von Putins Wahlkampagne sein. Im Frühjahr endet wieder eine Amtszeit. Niemand bezweifelt, dass er weitermachen will. Heute legte er Blumen nieder zum Tag der nationalen Einheit Russlands. Ein Feiertag, den er selbst eingeführt hat. Eingeladen hat er auch die religiösen Führer des Landes. Wie, um zu zeigen, die jüngsten antisemitischen Ausschreitungen im Nordkaukasus störten die nationale Einheit nicht. Auf der gigantischen Russland-Ausstellung sind alle Regionen des Landes einzeln vertreten, mit Sehenswürdigkeiten, Folklore, Symbolik. Dabei auch die Gebiete, die Russland in der Ukraine völkerrechtswidrig besetzt. Luhansk etwa oder das Gebiet Saporischschja, mit ausgerechnet einem stilisierten Kühlturm des Kernkraftwerks als Symbol. Krieg kommt übrigens auch vor, in Form römischer Legionäre, die die Krim erobern. Russland macht auch diese Geschichte zu seiner eigenen. Die Ausstellung bleibt bis April geöffnet. Vielleicht hat dann Putins nächste Amtszeit, seine fünfte, längst begonnen.
In die Ukraine, wo eine militärische Gegenoffensive im Süden seit langem nicht so vorankommt wie gewollt und deshalb weiter Waffenlieferungen aus dem Westen dringend gefordert werden. In dieser Situation besuchte heute die EU-Kommissionspräsidentin Kiew und versprach, die EU werde so lange wie nötig an der Seite der Ukraine stehen und machte gleichzeitig Mut, das Land sei bei der erhofften EU-Mitgliedschaft auf gutem Weg, auch wenn es erst einmal nur um die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen geht. Wassili Golot.
In der Rada spricht Ursula von der Leyen zu den Abgeordneten des ukrainischen Parlaments. Zeitpunkt und Ort sind kein Zufall. Die Ukraine setzt darauf, noch in diesem Jahr Beitrittsverhandlungen mit der EU zu beginnen. Und die Kommission wird dazu in der kommenden Woche eine Empfehlung abgeben. In Kiew macht von der Leyen der Ukraine Hoffnung. Sie sind dabei, ihr Land tiefgreifend zu reformieren und führen gleichzeitig einen existenziellen Krieg. Und das Ziel ist wirklich in Reichweite. Die Ukraine habe bereits 90% des Weges hinter sich, sagt von der Leyen. Gleichzeitig fordert sie stärkere Maßnahmen im Kampf gegen Korruption und neue Gesetze, die Lobbyarbeit transparent machen. Präsident Zelensky, der von der Leyen am Morgen persönlich am Bahnhof empfangen hat, nimmt diese Kritik an. Wir sind uns darüber im Klaren, dass die EU-Mitgliedschaft eines jeden Landes eine Anerkennung seiner institutionellen Fortschritte ist. Deshalb bittet die Ukraine nicht um Zugeständnisse auf ihrem Weg in die EU. Zelensky hebt die Fortschritte seines Landes hervor und rechnet mit einer positiven Empfehlung der Kommission. Analysten halten den Beginn von Beitrittsgesprächen in diesem Jahr für realistisch. Bis zu einer Mitgliedschaft dürfte es aber noch Jahre dauern. Die These, dass Reformen durchgeführt wurden und ein bedeutender Wandel stattgefunden hat, ist richtig. Aber das ist erst der Anfang. Es reicht nicht aus, um den Kriterien zu entsprechen, den hohen Standards, die in den Ländern der Europäischen Union schon lange selbstverständlich sind. Für die politische Führung der Ukraine und viele Menschen im Land ist der Weg zur EU-Mitgliedschaft eine wichtige Perspektive. Und der Beginn der Beitrittsverhandlungen auf diesem Weg das nächste große Zwischenziel.
Damit sind wir beim Sport und da geht es am Samstagabend natürlich um die Fußball-Bundesliga. Aber los geht's, Ocker, mit einer DFB-Personalie.
Ja, ganz genau so ist es. Zuletzt hatte man wohl nur noch über Anwälte kommuniziert. Das ist ja meistens kein gutes Zeichen. Jetzt steht fest, Martina Voss-Tecklenburg ist nicht mehr Bundestrainerin der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Die Hängepartie ist vorbei. Game over nach 5 Jahren. Seit dem Vorrunden aus bei der WM im Sommer stand Voss-Tecklenburg in der Kritik. Eine Aufarbeitung hat es bis heute nicht gegeben. Nach dem frühen Scheitern bei der WM war die Bundestrainerin wegen körperlicher und mentaler Erschöpfung krankgeschrieben, dass sie im anschließenden Erholungsurlaub Vorträge hielt. Das stieß bei vielen auf Unverständnis. Heute nun die offizielle Trennung. Wer ihre Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt. Aktuell werden die Frauen ja von Horst Rubesch betreut und kämpfen um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Ja, so viel zu den Frauen und dann kommen wir jetzt zur Fußball-Bundesliga der Männer. Bayer Leverkusen begeistert da die Liga, ist und bleibt Spitzenreiter auch nach dem 10. Spieltag. Heute gewann Leverkusen auswärts in Hoffenheim. Wirtz, Boniface und Grimaldo machten in der Offensive einmal mehr den Unterschied und einer von ihnen traf heute gleich zweimal. Er hier.
Leverkusens Alejandro Grimaldo sorgte für den 9. Sieg im 10. Spiel. Die Bayer 11 bleibt dadurch ganz oben in der Tabelle. Das Team von Xabi Alonso hatte den perfekten Start. Nach nur 9 Minuten traf Florian Wirtz zum 1:0. Kurz vor dem Wechsel machte Bayer das zweite Tor. Eine einstudierte Ecke verwandelte Grimaldo zum souveränen Halbzeitstand. Oliver Baumann im Tor der Hoffenheimer streckte sich vergebens.
Weil wir mit dem 2-0 in die Pause gegangen sind und dann ziemlich schnell das 2-2 bekommen haben. Aber es ist manchmal nicht so einfach, dann mit dem 2-0 aus der Kabine zu kommen. Aber ja, wir haben dann zum Glück noch das 3-2 gemacht und am Ende auch noch gut verteidigt. Und deswegen können wir sehr zufrieden sein.
Nach der Pause verlor Leverkusen allerdings ein wenig den Faden und das innerhalb von 2 Minuten. Bayer Schlussmann Lukas Radetzky mit dem Fehler, Anton Stach mit dem Anschluss aus 39 Metern. Kurz darauf der Ausgleich. Bayer an den Pfosten, Wout Weghorst mit dem 2-2, Radetzky unglücklich. Das Siegtor für Leverkusen dann 20 Minuten vor dem Ende. Der Spanier Alejandro Grimaldo mit viel Gefühl in seinem zweiten Treffer. Bayer Leverkusen auch nach 10 Spieltagen nicht zu bezwingen. Xabi Alonso und sein Team aktuell das Maß aller Dinge.
Ja, und Leipzig wäre auch gerne das Maß aller Dinge, hinkt aber in der Spitzengruppe so ein bisschen hinterher und verlor heute tatsächlich bei Mainz 05. Damit konnte man so nicht unbedingt rechnen, denn für Mainz war es erst der erste Sieg in dieser Saison. Und das nur 2 Tage, nachdem Trainer Bo Svensson nach dem Pokalaus gegen Hertha zurückgetreten war.
Mainz, wie es siegt und lacht. Und im Erfolg auch an den Ex-Trainer Bo Svensson denkt.
Der Sieg ist für den gesamten Verein, für die Spieler, für den Staff, aber von meiner Seite aus vor allen Dingen für Bo Svensson. Ich kann Ihnen das deswegen sagen, weil wir total vertrauensvoll zusammengearbeitet haben über Jahre hinweg.
Die bessere Mannschaft ist erst einmal Leipzig in den blauen Trikots. Baumgartner mit der besten Möglichkeit in der ersten Hälfte. Gut zu sehen, die Mainzer sind heute sehr aufmerksam in der Defensive. Nach der Pause Leipzig weiter spielbestimmend. Robin Zentner verhindert den Rückstand. Hinten dicht und dann klappt es endlich auch mal wieder vorne. Jae Sung Lee, 1-0, 76. Minute. Und nur 4 Minuten später, Leandro Barrero, Abseitstor, Fragezeichen? Nein. Nach VAR-Check wird der Treffer gegeben. Diese Führung lassen sich die Mainzer nicht mehr nehmen.
Wieder eine Wahnsinns-Fußballgeschichte. Natürlich sehr, sehr wichtiger Sieg für die Moral, für alles. Einfach sehr, sehr wichtig.
Mainz feiert den ersten Saisonsieg ausgiebig und zeigt, dass sie doch konkurrenzfähig sind im Abstiegskampf.
Und dann gab es heute Abend ja auch noch die klangvolle Begegnung Dortmund gegen Bayern. Und geklingelt hat es gleich 4-mal im Dortmunder Tor. Beim 4-0-Sieg der Bayern traf 3-mal Harry Kane und 1-mal Upamecano. Und dann schauen wir auf die weiteren Ergebnisse. Union Berlin hat die letzten 12 Pflichtspiele allesamt verloren. Heute 0-3 gegen Eintracht Frankfurt. Freiburg gegen Gladbach 3-3. Köln und Augsburg trennen sich 1-1. Gestern schon gewann Bochum in Darmstadt mit 2-1. Morgen dann spielt Wolfsburg gegen Werder und Heidenheim hat Stuttgart zu Gast. Und der Blick auf die Tabelle. Leverkusen an der Spitze, 2 Punkte vor den Bayern. Stuttgart spielt morgen noch. Dortmund vor Leipzig und Hoffenheim. Und dann schauen wir ganz runter in die Abstiegszone. Union Berlin, der Champions League-Teilnehmer auf dem Relegationsplatz. Dahinter Mainz und Schlusslicht Köln.
So, und dann brauchen wir jetzt noch ein Wetter. Klar, Claudia, wie wird's?
Jessie, es wird immer wieder Schauer geben, es wird häufig nass sein und heute gab es allein schon im Westen und Südwesten zum Teil an die 15 Liter pro Quadratmeter. Dazu gibt es morgen auch heftigen Wind über der Mitte, 70 Kilometer pro Stunde, also in Böen bei Schauern. Das heißt so vom südlichen Rheinland-Pfalz rüber bis nach Nordbayern, dann Baden-Württemberg und Bayern. Insgesamt in den Höhen lang wird es Orkanböen geben, sonst zum Teil schwere Sturmböen im Zusammenhang mit kräftigen Schauern. Heute kam Regen herein. Der wird sich in der Nacht weiter nach Osten ausbreiten. Windig ist es dann schon. Jetzt neue Schauer aus Westen. Die können dann zum Teil auch mal kräftiger ausfallen. Das heißt, es kann auch mal etwas mehr regnen innerhalb kurzer Zeit. Und das wird morgen den ganzen Tag so weitergehen. Abgesehen davon gibt es natürlich auch mal kurze trockene Abschnitte. Einzelne Gewitter sind im Laufe des Nachmittags möglich. Morgen früh Temperaturen von meist 5 bis 10 Grad. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen überwiegend so 10 bis maximal 13, 15 Grad. Grad im Breisgau. Und die nächsten Tage bringen immer wieder Schauer. Zwischendrin kurze sonnige Momente, wo es auch mal trocken wird und die Temperaturen gehen langsam runter.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Der Tag geht und wir gehen jetzt auch. Hier folgt das Wort zum Sonntag.
Darin Gedanken, was für immer bedeuten kann.
Und morgen begrüßt Sie dann Ingo Zamperoni an dieser Stelle. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Sonntag.
Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht.